Alles gut. Ja, ich. Oh, jetzt ist es laut. Ja, ich freue mich, dass ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen darf, die mir so in den letzten Wochen wichtig geworden sind. Aber ich möchte mit zwei Fragen beginnen. Die erste Frage: Weißt du eigentlich, was deiner Frau oder deinem Mann so richtig wichtig ist? Also, ich meine damit so wichtig, wichtiger als alles andere. Weißt du, was deinem Mann oder deiner Frau so richtig wichtig ist? Und was würdest du tun, wenn du das wüsstest? Das ist eine wichtige Frage, oder? Aber wir werden über die Frage heute Morgen nicht nachdenken. Das nimmt einfach mit. Wenn man verheiratet ist, sollte man sich darüber ab und zu mal Gedanken machen. Ich habe eine noch wichtigere Frage für euch heute Morgen. Seht ihr hier was? Oh, hier geht das viel schneller. Da drüben sehe ich gar nichts. Ah ja, die Technik. Ah, okay, so. Also die noch wichtigere Frage, die auch uns alle betrifft, ob wir nun verheiratet sind oder nicht. Weißt du eigentlich, was Gott so richtig wichtig ist, mehr als alles andere? Was Gott so richtig wichtig ist, mehr als alles andere. Und was würdest du tun, wenn du es wüsstest? Mein Gebet für heute Morgen ist, dass wir in circa 30 Minuten alle so ungefähr einen Eindruck davon haben, vielleicht sogar einen guten, starken Eindruck davon haben, was Gott so richtig wichtig ist, für jeden ganz persönlich. Und dass wir zweitens eine Entscheidung treffen, nämlich die, auf das zu hören, was Gott uns ganz persönlich zeigt heute Morgen. Warum wir das tun sollten? Naja, nicht, weil wir brave Christen sind, sondern wir sollten das tun, weil es niemanden gibt, der uns mehr liebt als dieser Gott, um den es hier heute Morgen geht. Ich bin vor ein paar Tagen über ein gutes Zitat gestolpert, was ich euch mitgeben möchte. Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichten, die du morgen erzählst. Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichten, die du morgen erzählst. Und ich würde dir wünschen, dass du morgen schon eine gute Geschichte erzählen kannst, die gut ist, weil du heute eine gute Entscheidung getroffen hast. Wir lesen jetzt gleich ein Gleichnis, ihr habt es gerade schon hinter mir gesehen, ein Gleichnis von Jesus. In meiner Bibel ist dieses Gleichnis überschrieben mit der Überschrift das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, und ihr findet das im Lukas-Evangelium. Aber vorher noch eine persönliche Anmerkung von mir zu dieser Predigt. Das war ganz spannend. Also ich hatte diese Predigt vor ein paar Wochen schon so angedacht und eigentlich fast fertig. Und dann war ich im Auto unterwegs und dachte, oh, ich höre mir mal einen Podcast an, den ich noch nicht kannte. Und da ging es in diesem Podcast genau um dieses Gleichnis. Und ich habe es für mich so gesehen als ein kleines Geschenk von Gott. Es war wie ein Upgrade zu meiner Predigt. Also, wenn ich euch jetzt einige Gedanken weitergebe, dann möchte ich, dass ihr wisst, dass ich hinter all diesen Gedanken mit vollem Herzen stehe, aber dass nicht alle dieser Gedanken auf meinem Mist gewachsen sind. Also ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, aber ich möchte transparent sein, der Vollständigkeit halber. Jesus war unterwegs, und wenn Jesus unterwegs war, dann kam er eigentlich fast immer ins Gespräch mit Menschen. Und wir erfahren hier in diesem Gleichnis im ersten Satz in Lukas 18, in dem Vers 9, erstmal, was das für Leute waren, mit denen Jesus sprach. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Vielleicht ist dir schon in diesem ersten Satz was aufgefallen. Schon bevor das Gleichnis beginnt, lernen wir im Grunde eine ganz wichtige Tatsache. Nämlich, auf sich selbst zu vertrauen, macht Menschen arrogant und überheblich. Diese Leute, die da mit Jesus sprechen, die waren so von sich selbst überzeugt, dass sie alle anderen einfach verachtet haben. Wir würden heute solche Menschen als ziemlich arrogante Typen bezeichnen. Auf sich selbst zu vertrauen oder Selbstgerechtigkeit, das bedeutet, ich arbeite hart, ich tue das Richtige, ich sage das Richtige, ich denke das Richtige und auf den Punkt gebracht, ich streng mich an, ein guter Mensch zu sein. Ich kümmere mich selbst darum, gerecht zu sein. Vielleicht geht dir jetzt eine Frage durch den Kopf. Was ist das Problem? Ist das schlimm, sich anzustrengen? Und so schlecht bin ich doch gar nicht. Vielleicht denkst du, ich habe mein Leben doch im Griff. Es gibt diese Redewendung, diese alte, ich tue recht und scheue niemand. Ja, es gibt Leute, und ich hoffe, viele von uns sind so, die strengen sich an. Die strengen sich an, das Richtige zu tun. Aber es gibt eine Gefahr, die wir nie vergessen dürfen. Es gibt die Gefahr, irgendwann selbst gerecht zu werden. Sich anzustrengen ist nicht verkehrt. Aber selbst gerecht zu denken, ist ein großes, großes Problem. Vielleicht bist du aber auch hier und denkst, oh, ich mag das eigentlich gar nicht mehr hören, dieses Gerede davon, dass wir alle keine guten Menschen sind. Vielleicht denkst du, okay, ich bin eigentlich ganz okay, ich bin perfekt, ja, ich würde es vielleicht nicht so sagen, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir, ich kriege das Leben hin. Also wenn du so denkst, dann gibt es eine 100% sichere Garantie, raus aus deiner Selbsttäuschung. Was meint ihr? Was ist der beste Weg raus aus der Selbsttäuschung, dass man gerecht ist? Ich glaube, der beste Weg ist einfach zu heiraten. In dem Moment, wo ich heirate, da wird es nicht mehr lange dauern und ich werde meine Fassade der Selbstgerechtigkeit verlieren. Und ich habe so gedacht, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Gott Eva erschaffen hat. Weil die Männer so dazu neigen, selbstgerecht zu sein. Jesus spricht hier zu Leuten, die von sich selber denken, sie wären so gut, sie wären so gerecht, sie wären so richtig, die eigentlich nur darauf warten, dass Gott sie zu sich holt, damit der ganze Himmel von ihnen lernen kann. Und zu solchen Menschen spricht Jesus und erzählt ihnen dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Nun, wenn man damals in Israel diesen Satz gehört hat, man geht hinauf zum Tempel, um zu beten, dann bedeutete das eins von zwei Dingen. Entweder, erstens, man geht hinauf zum Tempel, um zu beten, bedeutet, man geht in ein leeres Gebäude, man sucht Stille und in dieser Stille betet man. Die zweite Bedeutung dieses Satzes kann sein, man geht in den Tempel und betet zusammen mit anderen Menschen Gott an. Also man besucht einen Gottesdienst. Das ist die Bedeutung dieses Satzes, hinaufzugehen zum Tempel und zu beten. Was es genau bedeutet, welcher Fall genau das betrifft, das erschließt sich immer dann aus dem Kontext. Wir haben hier den Fall, dass es sich um einen gemeinsamen Gottesdienst handelt. Ich werde euch nachher noch zeigen, warum das so ist. Wir werden das sehen. Also diese beiden Männer gehen gemeinsam zum Tempel, um zu beten. Wir lesen weiter. Der eine, ein Pharisäer, der andere, ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Okay, mit wem haben wir es hier zu tun? Dieser Pharisäer, das war ein geistlicher Leiter, ein geistlicher Führer im Volk Israel. Und der stand und sagte: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Was genau passiert hier? Dazu müssen wir noch eine Sache wissen. Jeden Morgen Und jeden Abend gab es im Tempel in Jerusalem einen Gottesdienst. Bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang gab es diesen Gottesdienst und jeden Morgen, jeden Abend wurde dort ein Lamm geopfert zur Vergebung der Sünden. Und nach diesem Opfer verschwand der Priester hinter den Vorhang und betete um diese Vergebung. Und das genau war die Situation, das war die Gelegenheit, wo die Menschen, die beim Gottesdienst waren, beten konnten. Und das war natürlich die Gelegenheit für unseren Pharisäer, sein Gebet zu sprechen. Die anderen konnten zuhören, sie konnten still mitbeten oder sich einfach auch anschließen. Und jetzt betet dieser Pharisäer. Ist euch aufgefallen, um was es in dem Gebet geht, wenn man es überhaupt als ein Gebet bezeichnen kann? Man könnte es auch so sagen: Gott, ich danke dir, dass ich besser bin als alle anderen. Ist das nicht interessant? Also stellt euch mal vor, nach dem Gottesdienst kommt Johann zu mir und Johann sagt: Markus, könntest du mit mir beten? Und ich sage: Klar, natürlich, kein Problem. Und dann bete ich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie Johann. Du kannst das ertragen, ja? Dass ich nicht so bin wie Johann. Du liebst mich viel mehr als ihn und du hast mich zum Vorbild für alle anderen gemacht. So stand dieser Pharisäer da. Johann, was würdest du dazu sagen? Also ich würde sagen, ziemlich mies und ziemlich arrogant und außerdem noch ziemlich falsch. Aber pass auf, es geht ja noch weiter. Der Pharisäer betet: Ich bin nicht wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Was der sagt, bedeutet eigentlich: Gott, ich tue viel mehr, als du von mir erwartest. Du sagst, einmal in der Woche fasten. Klar, ich tue das Doppelte, ich faste zweimal in der Woche. Du sagst, 10% von allen deinen Einkünften. Ich tue viel mehr. Ich gebe 10% von allem, was ich habe. Ich bin einfach schon ziemlich gut. Frommer Held, oder? Und stellt sich dahin und betet so. Also ich habe so gedacht, eigentlich die Arroganz in Person. Aber dann lesen wir noch von dem zweiten Mann, von dem Zöllner. Er stand weit ab, also irgendwo ganz weit hinten. Er stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Dieser Zöllner steht also weit weg, ganz hinten. Versuch mal, dich in die Lage dieses Zöllners zu versetzen. Und hier ist noch was anderes ganz wichtig zu verstehen. Jede Kultur ist anders. Wenn man damals im Nahen Osten hörte, lasst uns beten, dann stand man auf, dann schaut man nach oben Richtung Himmel, da wo Gott wohnt, zu dem man spricht und betet. Wenn wir in Deutschland hören, lasst uns beten, dann ist es unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Kirche man gehört. Vielleicht geht man auf die Knie oder man steht auf, man schaut nach unten auf den Boden, wer auch immer da wohnt, und betet. Manche halten sich an den Händen, andere falten ihre Hände, andere erheben ihre Hände oder wie auch immer. Was ich sagen will, wie wir beten, das drückt etwas aus. Und dieser Zöllner, der schaut nicht in Richtung Himmel, so wie es in seiner Kultur üblich war. Denn er schämt sich unendlich. Er fühlt sich so unwürdig. Sein Leben ist eigentlich kaputt. Es ist alles andere als in Ordnung. Zöllner, Steuereintreiber, hat er sich im Grunde an die Römer verkauft. Und für jeden anständigen Juden war dieser Zöllner eigentlich der letzte Dreck. Und das wusste er, das war ihm klar. Kennst du Leute, die sich vielleicht auch so fühlen, deren Leben auch nicht in Ordnung ist? Wie ist das, wenn so jemand in unseren Gottesdienst kommt? Verstehst du, warum so jemand auf den Boden vor seinen Füßen schaut, statt dir in die Augen. Dieser Mann fühlt sich nicht wohl. Und wir haben gelesen, dass er sich an die Brust schlägt. Okay, das tun wir nicht, das ist für uns etwas ungewohnt. Aber im Nahen Osten ist das ein sehr starkes Symbol, ein sehr starkes Zeichen, auch heute noch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, in den Nachrichten oder sonst wo. Wenn irgendein berühmter Mensch stirbt, was machen die Menschen dort? Die Männer schießen mit ihren Waffen in die Luft und die Frauen schlagen sich an die Brust. Also ich hatte das vor einiger Zeit mal gesehen, als dieser Terrorist da im Iran beerdigt wurde. Das ist also durchaus ein gängiges Zeichen. Die einzig andere Situation, die wir in der Bibel finden, wo davon berichtet wird, dass jemand sich an die Brust schlägt, ist die Situation, als Jesus gekreuzigt wird. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass jemand wirklich tief betroffen ist von dem, was gerade passiert. Ein Ausdruck tiefer Betroffenheit. Und wir sehen hier, wie sehr dieser Zöllner betroffen ist von dem, was er gerade erlebt. Und dann betet er sein kurzes Gebet. Und spätestens an dieser Stelle wissen wir, dass er im Gottesdienst war und nicht alleine. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und jetzt kommt ein wirklich wichtiger Punkt. Er hat damit zu tun, warum Christen immer vom Kreuz sprechen. Jesus starb am Kreuz, das Kreuz Christi. Jesus starb am Kreuz für dich. Danke, dass du am Kreuz dein Leben für mich gegeben hast. Für Nicht-Christen hört sich das manchmal ein bisschen befremdlich an vielleicht. Warum ist uns das so wichtig? Warum muss das Kreuz immer bei uns erwähnt werden? Gott ist doch ein liebender Gott. Warum kann er nicht einfach so vergeben? Warum reicht es nicht, zu Gott zu gehen und zu sagen, sorry, tut mir leid, bitte vergib mir, und Gott vergibt? Ist seine Liebe dafür nicht groß genug? Manche Menschen denken so. Und die haben das Kreuz aus ihrer Theologie gestrichen. Für sie reicht es völlig aus, wenn ein Mensch zu Gott kommt und sagt, tut mir leid, Entschuldigung, reicht aus. Gott vergibt. Gott kann vergeben. Gott ist so groß. Seine Liebe ist so unendlich. Der Zöllner betet also, Gott, ach, falscher Knopf, sorry. Er betet, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und jetzt passt bitte genau auf, es ist nämlich so, das Wort, was wir hier im griechischen Text eigentlich erwarten würden, wenn wir unsere deutsche Übersetzung in unserer deutschen Übersetzung gnädig lesen, das Wort wäre eigentlich eleison. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, das muss Stephanus beurteilen. Das Wort, was wir eigentlich dort erwarten würden bei gnädig, wäre eleison. Mein Griechisch beschränkt sich so auf die Speisekarte beim Griechen ungefähr. Also ich muss mich da auf das verlassen, was andere schlaue Leute, die Griechisch können, eben sagen. Und da habe ich vor ein paar Tagen was wirklich Erstaunliches gelernt. Da, wo wir eben hier in Lukas 18 gnädig lesen, steht das griechische Wort hilaskomai und eben nicht eleison. Und jetzt kommt's. Hilaskomai bedeutet eigentlich sich versöhnen lassen und bezieht sich auf ein Sühnemittel, also auf das, was zur Vergebung für Sünden nötig ist. Um Sühnung geht es hier. Und das passt. Das passt in diesen Kontext, wo wir sehen, dass ein Lamm geschlachtet, geopfert wird. Leider scheint diese Übersetzung gnädig ein bisschen vereinfacht zu sein. Du erinnerst dich, jeden Morgen, jeden Abend, dieser Gottesdienst, dieses geschlachtete Lamm, dieses Opfer zur Vergebung der Sünden. Und dieser Mann sagt hier, Gott, bitte lass dieses Opfer zur Sühnung für mich werden. Was für ein Kontrast, was für ein Kontrast zwischen diesen beiden Männern. Bitte lass den Preis, der hier gerade bezahlt wird, für mich gelten. Ich glaube, das ist es, was der Zöllner betet. Und damit beruft er sich eben nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, nicht auf das, was er selber geschafft hat. Warum ist das so wichtig? Bitte lasst mich kurz noch ein klein bisschen dazu ausholen. Im Englischen gibt es das schöne Wort Compassion. Die deutsche Übersetzung lautet Mitgefühl, Mitleid, Anteilnahme oder Erbarmen. Aber diese Begriffe, die treffen nicht so ganz das, was Compassion eigentlich meint. Denn es geht um mehr als um Empathie. Es geht um mehr um Anteilnahme. Ich habe eine deutsche Definition für Mitgefühl gefunden, die so in diese Richtung geht. Die lautet, Mitgefühl ist eine bewusste Haltung, die zum Handeln motiviert. Mitgefühl bedeutet also erstens, ich erkenne ein Unrecht. Zweitens, ich lasse das an mich ran. Ich bin wirklich betroffen davon. Und drittens, es motiviert mich, es bewegt mich zu handeln. Wenn ich was sehe, was falsch läuft, wenn ich davon betroffen bin und nichts tue, dann ist das kein Mitgefühl im eigentlichen Sinn des Wortes. Dann bleibt es bei einem moralischen Statement. Aber unser Gott ist kein Gott, der moralisiert. Unser Gott ist ein mitfühlender Gott. Bei Gott sehen wir, was echtes Mitgefühl bedeutet. Er schaut in unsere Herzen rein und er sieht, was in unseren Herzen ist. Er sieht, was da falsch ist. Und das lässt ihn nicht kalt. Er lässt sich bewegen, was zu tun. Und genau das ist das Kreuz. Pass auf, denn das ist jetzt wirklich wichtig. Wir fragen, wie kann Gott uns vergeben? Und genau da stoßen wir auf ein Problem, auf ein riesiges Problem bei der Frage von Vergebung und Gerechtigkeit. Stell dir mal vor, jemand hat dir richtig übel mitgespielt. Also vielleicht ein großes Unrecht, ein schlimmer Betrug oder Gewalt, Missbrauch, irgendwas. Und dann kommt diese Person vor Gericht und am Ende der Verhandlung sagt der Richter eindeutig, schuldig. Diese Person ist schuldig, ohne Zweifel. Aber dann sagt der Richter plötzlich was ganz Sonderbares. Dann sagt er, weil wir vergebungsbereite Menschen sind, lassen wir den Angeklagten gehen. Wie würdest du dir damit gehen? Was würdest du dabei empfinden? Ist das richtig? Ist das Gerechtigkeit? Und das ist das Problem mit Vergebung. Überall auf der Welt funktioniert Vergebung so, nämlich auf Kosten der Gerechtigkeit. Überall auf der Welt funktioniert Vergebung auf Kosten der Gerechtigkeit. Überall, nur nicht in unserem christlichen Glauben. Im christlichen Glauben funktioniert Vergebung nicht auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern wegen der Gerechtigkeit. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Aber lasst es mich noch mal kurz wiederholen. Gott selbst kam in unsere Welt. Er macht sich eins mit uns. Er nimmt all das Falsche, all den Dreck, all den Mist, all die Sünde, all die Schuld. Er nimmt sie auf sich selbst und er bezahlt den Preis. Er bezahlt den Preis. Du fühlst dich vielleicht in irgendeiner Sache ungerecht behandelt. Aber du kannst sicher sein, Gott stört dieses Unrecht noch mehr als dich. Du denkst vielleicht, die Leute erkennen nicht, wie schlimm eine Sache ist. Aber du kannst sicher sein, Gott weiß, wie schlimm Sünde ist. Gott weiß, wie schlimm Sünde und Ungerechtigkeit sind. Nämlich so schlimm, dass nur der Tod wieder Gerechtigkeit herstellen kann. Und deshalb kam Gott selber in die Welt. Er machte sich eins mit uns. Er nahm unsere Schuld, er nahm unsere Sünde auf sich selbst und er bezahlte den Preis. Und das genau bedeutet das Kreuz. Gott ist nicht barmherzig auf Kosten der Gerechtigkeit. Er ist barmherzig und er vergibt wegen seiner Gerechtigkeit. Vergebung ist nie billig. Jemand hat gesagt, Vergebung ist eine der teuersten Angelegenheiten, die es gibt. Kennst du das? Wenn du jemanden vergibst, dann fühlt sich das manchmal richtig teuer an. Und deshalb ist es so schwer. Wenn es nicht so wäre, würden wir, glaube ich, viel mehr vergeben. Der Gott der Bibel ist ein barmherziger, ein gnädiger und ein mitfühlender Gott. Er sieht all den Mist in unserem Leben. Er sieht all die Sünde, in der wir drinstecken. Und sein Urteil lautet: schuldig. Und dann kommt er selbst in die Welt, um den Preis dafür zu bezahlen. Das ist das Kreuz. Und genau das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, Gott liebt uns. Die Worte, ich liebe dich, die haben nur dann eine echte Bedeutung, wenn die Person, die sie sagt, dich wirklich kennt. Die Worte, ich liebe dich, haben nur dann eine echte Bedeutung, wenn die Person, die sie sagt, dich wirklich kennt. Und diese Person sagt es dann nicht, weil sie nur einen flüchtigen Eindruck von dir hat, sondern sie sagt es, weil sie dich kennt. Und genau das tut Gott. Genau das tut Gott. Und genau das macht Gottes Liebe aus. Kennst du diese Liebe? Es ist die stärkste, es ist die befreiendste Liebe, die wir Menschen uns vorstellen können. Es ist die Liebe, nach der wir Menschen am allermeisten suchen, die wir aber nirgends in dieser Welt finden. Nur Gott kann so lieben. Und das ist der Grund, warum Gott seinen einzigen Sohn, Jesus, in unsere Welt gab und ihn am Kreuz für uns sterben ließ, weil er uns kennt und uns liebt. Er zeigt seine Barmherzigkeit, weil er dich liebt. Aber nicht auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern durch seine Gerechtigkeit. Und dann bietet er uns Vergebung an. Er bietet uns Vergebung an für all das, was schiefgelaufen ist in unserem Leben, für all den Mist, für all die Schuld, für all die Sünde. Er bietet Vergebung an. Und dieser kaputte Mann im Tempel, dieser Zöllner, der betet: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Bitte lass den Preis, der hier bezahlt wird, für mich gelten. Jesus sagt, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der christliche Glaube ist grundsätzlich demütig. Der christliche Glaube ist nicht manchmal demütig, ist auch nicht zufällig demütig, er ist grundsätzlich demütig. Seinem Grundsatz nach, man könnte sagen, Demut ist die DNA des christlichen Glaubens. Und das bedeutet für mich erstmal, ich trete in Gottes Licht und sage, genau so ist es. Genau so ist es. Ich bin ein Sünder. Ohne Zweifel. Weißt du, wie schwer das ist, das zuzugeben und niemandem und nichts mehr vorzumachen? Nicht mehr so zu tun, als wärst du besser, als du bist. Alle Täuschungen aufzugeben und zu sagen, genau das ist es, was ich bin, ein Sünder. Und gleichzeitig ist es unendlich befreiend. Denn die Tatsache ist, wenn Gott uns einlädt, in sein Licht zu kommen, dann niemals, um uns bloßzustellen, um uns fertig zu machen, um uns runterzuputzen, sondern immer, um uns zu vergeben. Das Evangelium bedeutet eben gerade nicht, dass ich zu Gott gehen muss und betteln und jammern und weinen, dass er mir vergibt. So vergeben wir Menschen und so gehen wir Menschen miteinander um. Menschen vergeben, wenn sie den Eindruck haben, dass der andere genug gelitten hat, dass der andere genug bezahlt hat. Wenn ein Preis bezahlt wurde, dann vergeben wir Menschen. Manchmal bedeutet das, dass der andere sich verbal oder emotional entwürdigen muss. Wenn der andere genug Angst und genug Schmerz und genug Leid aufgebracht hat, dann sagen wir, okay, ist gut, vergeben. Wenn der andere genug gelitten hat, dann vergeben wir. In jeder Kultur und in jedem System dieser Welt funktioniert Vergebung so. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Evangelium. Jesus bezahlte den Preis für unsere Vergehen, um uns vergeben zu können. Und zwar, bevor wir auch nur daran gedacht haben, ihn danach zu fragen. Er bietet uns Vergebung an als Geschenk. Bei ihm muss niemand um Vergebung betteln. Weißt du, wie du Vergebung bekommst? Nur dann, wenn sie dir angeboten wird. Nur dann kannst du sie annehmen. Und so funktioniert der christliche Glaube. So funktioniert Rettung. Und deshalb ist Arroganz bei uns völlig fehl am Platz. Vergebung gibt es nie wegen meiner Gerechtigkeit, wegen mir, sondern nur wegen ihm und seiner Gerechtigkeit. Er hat sich entschieden, mir Vergebung anzubieten. Und alles, was ich tun kann, alles, was ich tun muss, ist sagen, ja, ja, so ist es. Ich brauche Vergebung. Ja, es tut mir leid. Da ist nichts Arrogantes am christlichen Glauben. Ich komme in Gottes Gegenwart und sage, es tut mir leid. Und dann empfange ich die Vergebung, die er mir anbieten kann. Nicht auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern wegen seiner Gerechtigkeit, für die er selbst Gott schon gesorgt hat. Und darin zeigt sich Demut. Wir Christen sollen uns durch Demut auszeichnen. Und deswegen haben wir keinen Millimeter Spielraum für Arroganz. Das ist der Kern des Evangeliums. Vielleicht hast du dieses Geschenk angenommen, und ich denke, hier sind eine ganze Menge, die dieses Geschenk der Vergebung von Jesus schon angenommen hat. Dann vergiss nicht, was Gott sich von dir als Christ mehr als alles andere wünscht. Ein demütiges Herz. Denn alles andere stellt sich zwischen ihn und dich. Und wenn du Jesus noch nicht kennst als diesen barmherzigen Gott, als diesen mitfühlenden Gott, der gekommen ist, einen Preis bezahlt hat, den Preis bezahlt hat für alles das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, dann will er dir seine Vergebung schenken. Wenn du dieses Geschenk annehmen willst, dann sag es ihm mit deinen eigenen Worten, vielleicht ganz alleine, nur du und Gott. Oder wenn du magst, zusammen mit irgendjemand aus dieser Gemeinde. Und ich bin ziemlich sicher, keiner betet hier so arrogant wie ich vorhin, das in meinem Beispiel. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Ich glaube, Johann könnte eine Menge Geschichten erzählen im Moment von Leuten, die in der Ukraine demütig und hingegeben leben. Meine Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe und die mich sehr berührt hat, kommt aus einem anderen Teil der Welt. Und zwar geht es um diese beiden wunderbaren Menschen hier, Ben und Gloria Kowaschi, von denen ihr vermutlich noch nie gehört habt und ich bis vor kurzem auch nicht. Ben ist ein anglikanischer Erzbischof im Norden von Nigeria. Und Boko Haram hat bereits dreimal versucht, ihn umzubringen. Ich denke, ihr wisst, wofür Boko Haram steht. Für die Einführung der Scharia in Nigeria und für das Verbot von westlicher Bildung, westlichen Werten. Beim zweiten Mordversuch war Ben nicht zu Hause. Er war unterwegs auf einer Reise und hat sich um mehrere Stunden verspätet. Boko Haram wusste eigentlich Bescheid, aber seine Verspätung kannten sie nicht. Und als sie zu ihm nach Hause kamen und ihn umbringen wollten, da fanden sie nur seine Frau vor. Sie haben seine Frau niedergeschossen. Und als Ben ein paar Stunden später nach Hause kam, fand er Gloria schwer verletzt und bewusstlos vor. Was ihr über Ben und Gloria noch wissen müsst: Die beiden haben einige Jahre vorher angefangen, sich um Kinder aus ihrer Umgebung zu kümmern. Kinder, die keine Eltern mehr hatten, Waisen und Ähnliches. Und als Ben einmal von einer Konferenz nach Hause kam, kam er nach Hause und da saßen 13 Kinder um seinen Abendbrottisch. Und weil es schon dunkel wurde und es gefährlich war, wollte er diese Kinder nach Hause schicken. Und dann sagt seine Frau Gloria zu ihm: Ben, diese Kinder sind schon zu Hause. Er erfuhr dann von seiner Frau, dass sie alle adoptiert hat. Alle 13 Kinder waren jetzt vorher Kinder ohne Eltern, ohne Versorgung, ohne Sicherheit. Und jetzt waren es Ben und Glorias Kinder. Als Ben 3 Monate später von einer anderen Konferenz zurückkam, saßen 27 Kinder um seinen Abendbrottisch. Und er hat nur gefragt, Gloria, was hat das zu bedeuten? Und sie hat eben gesagt, Ben, ich hatte keine Wahl. Diese Kinder waren ohne Schutz. Diese Kinder waren in Gefahr. Und die einzige Möglichkeit, sie zu schützen, war, sie zu adoptieren. Das sind jetzt unsere Kinder. Inzwischen haben Ben und Gloria über 60 Kinder adoptiert und mehrere hundert Kinder leben in ihrem Umfeld. Ihr müsst das mal, wenn ihr dran denkt, ihr müsst das mal googeln. Also Ben kam nach Hause. Ben hatte eine Armee von Kindern und eine schwer verletzte Frau. 3 Monate lang war Gloria bewusstlos und ist dann aber nach 3 Monaten wieder zu Bewusstsein gekommen. Und das Erste, was Ben zu seiner Frau sagte, nachdem sie wieder kommunizieren konnten, war, Gloria, man hat uns angeboten, wir können nach London ziehen und können dort in Sicherheit leben. Das Erste, was Gloria zu ihrem Mann sagte, war, Ben, wer wird dann diese Kinder lieben? Wer wird dann diese Kinder lieben? Und deshalb leben Ben und Gloria immer noch im Norden von Nigeria. Weißt du, was es bedeutet, jemanden zu vergeben, der versucht hat, dich umzubringen? Ben hatte Kontakt aufgenommen zu einem der Männer, die versucht haben, ihn umzubringen und dafür seine Frau niedergeschossen haben. Heute ist dieser Mann Christ und arbeitet an der Seite von Ben. Ben und Gloria sind für mich ein lebendiges Beispiel für Hingabe und Demut. Ein Beispiel, das mir fast wie eine Ausnahme vorkommt. Wobei es eigentlich die Regel sein sollte, dass wir Christen so leben. Stattdessen sind wir Christen oft so hartherzig. Wir vergessen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Wir vergessen, was es Gott gekostet hat, uns zu vergeben. Wir vergessen, dass wir selbst vergeben sollen, so wie uns vergeben wurde. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die einzige Chance für uns ist, dass wir zurückfinden zu unserer ersten Liebe zu Jesus, zu unserem Retter, der uns so sehr geliebt hat, obwohl wir seine Feinde waren. Ich möchte mit einer Frage zum Schluss kommen. Wie kommen wir nur auf die Idee, dass wir uns selbst nicht genauso geben sollten, wie Gott sich für uns gegeben hat? Wie kommen wir nur auf die Idee, dass wir selbst uns nicht genauso geben sollten, wie Gott sich für uns gegeben hat? Denn das bedeutet es, wenn wir Ja sagen zu ihm. Wenn es dir so geht wie mir und dein Herz vielleicht auch ein bisschen hart geworden ist oder zynisch, ich glaube, dann müssen wir gemeinsam darum beten, dass Gott mit seiner Liebe neu und vielleicht stärker als bisher in unsere Herzen reinspricht und unsere Herzen wieder weich und demütig macht. Ich persönlich habe den starken Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr darauf ankommt, dass wir als Christen Beispiele geben, so wie Ben und Gloria. Nicht, dass ihr alle 60 Kinder adoptieren müsstet, aber dass wir Beispiele geben für Gottes Compassion für diese Welt. Deshalb lasst uns nicht danach fragen, was wir noch alles für Gott tun müssen, was denn noch alles wir tun müssen, sondern lasst uns danach fragen, was wir mehr für ihn tun können, was wir mehr für unseren Retter tun können. Was mehr können wir vielleicht sagen, wo wir Gelegenheit haben, Gutes zu sagen? Was mehr können wir teilen? Was mehr können wir geben? Was mehr können wir tun? Was mehr? Bitte seid nicht zufrieden mit dem, wie es in eurem Leben ist. Seid nicht zufrieden mit dem, wo ihr heute steht. Was ist das mehr, nachdem Gott dich, mich, uns fragt? Und was tust du jetzt, wenn Gott zu dir gesprochen hat? Triff die richtige Entscheidung. Lass uns zusammen beten.